Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold.
Unterlatte, Oberkante.
Ja, hallo, liebe Hörer, Unterlatte, Oberkante präsentiert euch heute einen Kicker, welcher ein ungewöhnlich wendiger und vielseitiger Fußballer war zu seiner aktiven Zeit. Er agierte extrem wendig im Mittelfeld, war aber auch in der Offensive seines Spiels oft erfolgreich vor dem Tor des Gegners. Wenn man dachte, der Ball ist weg, da hat er ihn schon wieder erobert. Das konnte ich selbst öfters feststellen im Stadion. Er kam als kleiner Junge aus dem thüringischen Arnstadt nach Nordthüringen in die Rolandstadt Nordhausen. Er meldete sich zeitnah im Nachwuchsbereich bei Wacker Nordhausen an. Schnell war klar, das ist seins. Das ist sein Fußball. Es sollte die zweite Familie werden. Mein Gast durchlief dann die Jugendabteilung bei Wacker Nordhausen. Schnell war klar, er landet irgendwann in der Männermannschaft. Das haben schon damals die Übungsleiter schnell gesehen. Schnell war auch klar, wie qualitativ hochwertig er das getan hat, denn ich hatte in der Recherche da einige positive Sätze dabei. Ich bin gespannt, wie das so ablief im Nachwuchs bei ihm. Das frage ich ihn gleich. Nach der Oberliga-Luft oder der Regionalliga-Atmosphäre oder war es dann doch umgekehrt? Er hat dabei einiges an Qualität aufgesaugt in der Jugend in Nordhausen. Profitieren tun davon die nachfolgenden Mannschaften, wo er dann überall seine Spuren hinterlassen hat. Warum wurde er später dann nach Leinefelde gelotst und prompt auch noch nach Heiligenstadt? All das werde ich ihn fragen. Vor allem, von wem wurde er gelockt? Ich frage ihn das gleich. Die eben genannten Vereine Leinefelde, Heiligenstadt wussten, was sie an ihm hatten und auch heute noch haben. Die Presse seinerzeit bei dem Wechseln, die titelte schon zeitig im Eichsfeld, er hat ein feines Füßchen. Heute ist er als aktiver Trainer unterwegs, er hat den Reservehebel sozusagen in der Hand der zweiten Mannschaft des SC Heiligenstadt. Geboren ist er im November 76. Ein Jubiläum steht auch noch an dieses Jahr, wenn man auf die Jahreszahl schaut. All das frage ich ihn. Das mit der Jahreszahl frage ich ihn zum Schluss. Ich frage ihn gleich mal, wie die Planung da noch ist. Willkommen, herzlich willkommen im Sauerstoffzelt, Daniel Pabst. Schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg gefunden hast, Daniel.
Hallo Uwe, ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Ich danke dir für die Einladung. Ich bin echt gespannt, was du mir für Fragen stellst, ja, über was wir uns unterhalten können. Und ich denke mal, es gibt einige Geschichten über mein Leben, über meinen Fußball und ja, seid gespannt.
Genau, so soll es auch sein. Ne? Die Hörer, also viele kennen dich natürlich im Fußballleben, im Alltag, auf dem Fußballplatz, neben dem Fußballplatz. Du bist also eine bekannte Größe, das muss man ja auch mal irgendwo dazu sagen für diejenigen Hörer, die nicht so oft in Heiligenstadt sind oder nicht so viel mit Heiligenstadt zu tun haben. Der Daniel ist schon auch eine bekannte Größe, von dem man sprechen kann auf jedem Fußballplatz im Eichsfeld. Wir wollen halt ein paar Dinge mal wissen, die wir eben noch nicht wissen über dich. Wir sind gespannt auf deine Geschichten, Daniel. Auch du hast einen Folgetitel, logischerweise. Die Podcast-Folge habe ich genannt Mr. Mannschaftsdienlich und heute ist er der Reservehebel. Ich denke, das passt zu dir und es deckt einiges ab, weil dieses Mannschaftsdienliche, da kann ich mich auch noch selbst dran erinnern, Daniel, das war dein Fußballspiel aus der Mitte heraus. Ich freue mich riesig, dass du da bist als Spieler und Spielentscheider. Gleich mal die erste Frage. Als Spieler und Spielentscheider oftmals im Rampenlicht gestanden, Daniel. Heute bist du Coach der zweiten Mannschaft. Da steht man nicht mehr immer in der ersten Reihe. Ist das für dich so fein? Ist das für dich in Ordnung?
Also, wie ich sage da ganz klipp und klar, ich nehme mich da nicht so wichtig.
Okay.
Und da, mir macht das mega Spaß, aber wenn die Jungs Erfolg haben, ist das ihr Erfolg. Wir trainieren zwar zusammen die Woche, aber sie rennen am Wochenende, sie laufen für den Verein, für die Mannschaft. Und ich sag mal, meine Jungs wissen oder auch andere im Verein wissen, wie ich denke, die nach vorne sollen, die können dann nach vorne. Ich halte mich dann gerne im Hintergrund und genieße das, wenn meine Jungs sich freuen. Das ist ein Fakt.
Genau. Zu dem Ist-Zustand kommen wir ja auch nochmal zum Ende. Ne? Daniel, dann lass uns doch einfach mal teilhaben an deinem Fußballstart als Kind. Du bist gekommen. Wie war der Weg? Wie war der Weg nach Nordhausen? Wie war die Anmeldung? Wer hat das gecheckt für dich?
Naja, dazu muss man einfach mal sagen, dass ich sicherlich keine normale Kindheit hatte. Ich bin im Kinderheim groß geworden, was weniger an mir lag, weil meine Geschwister sind auch alle ins Heim gekommen. Ja, das hat man akzeptiert. Und dann ist man im Schulsport. Ich erinnere mich noch an meine erste, hieß das früher Fußball-AG. So haben wir angefangen mit Fußball, mit Technikeinheiten. Ja. Und dann war halt ja die Verknüpfung mit dem Verein da. Und dann kam sie an, ob ich nicht Lust hätte, im Verein zu spielen. Guckst du das mal an? Ja, das hat mir natürlich dann mega zugesagt. Das war Wettkampf, auch im jungen Alter schon. Das hat mir schon zu. Ich wollte mich immer messen. Das war einfach so, wenn ich irgendwas mache, will ich gewinnen. Und das habe ich auch in meinen jungen Jahren schon gemacht. Und ich wollte mich immer verbessern. Und dann hat man auch gewisse Trainer gehabt, die einen auch stark gefördert haben. Das muss man einfach im Kinder- und Knabenbereich, so hieß das ja bei uns früher noch.
Ne? Ja, kenne ich.
Und es war alles nicht so verkehrt. Ich fand es, wenn ich ehrlich bin, besser, wie es jetzt ist. Weil, ja, man macht Sport, um etwas zu gewinnen. Und das denke ich mal, ist es nicht verkehrt, wenn man im Kindesalter auch mal verlieren lernt. Das ist wichtig im Leben.
Ja.
Aber man soll ja erfolgreich sein. Und dann ist ein Glücksgefühl, ist es, gerade wenn man ein Tor schießt oder wenn man als Mannschaft gewinnt, finde ich das mega.
Also, habe ich das richtig verstanden? Du bist dann in Nordhausen im Heim angekommen, irgendwo gelandet und Wacker selber, Wacker Nordhausen ist dann auf die Heime zugegangen und hat auch dann die Jungs dann beobachtet oder wie?
Nein, das war eigentlich so ein Umkehrschluss, dass man in der Schule diese Fußball-AG hatte.
Ah, okay.
Und da war halt, früher hieß es ja noch Motor Nordhausen West, da war halt diese, ja ich sag's jetzt mal, diese Kooperation, da sind die in den Schulen gegangen, ist da einer dabei, oder guckt und dann hat der Sportlehrer oder der die AG halt geleitet hat, hat gesagt, den kannst du dir mal rausziehen, nimm den mit, frag den mal an. Ja, das fand ich persönlich absolut okay. Vielleicht war früher auch mehr Zeit dafür.
Ja.
Das war in diesem Weg, finde ich, gar nicht verkehrt. Diesmal. Mit dem Umkehrschluss sage ich jetzt auch wieder, wir hatten kein Social Media, wir hatten gar nichts, wir hatten nur Fußball. Ja. Ne, ich erinnere mich im Heim dann zu Geschichten. Da habe ich einen Kumpel gehabt, Hans-Henning Walters, das werde ich nie vergessen. Mit denen habe ich immer über, es war so ein Kleinfeld, 1 gegen 1 gespielt, den ganzen Tag lange Bälle getrippelt. Und das haben wir 3-4 Stunden gemacht am Tag nach der Schule. Ja, dann hast du deine Hautaufgaben machen müssen im Heim, was auch dazu gehörte. Ne? Ja, und dann ist das halt dann so, das war mein Leben. Das war ist meine Familie gewesen und zusätzlich zu dem, was ich jetzt auch habe. Mhm. Aber das hat mir immer Halt gegeben und das war für mich halt das Wichtigste. Also ich könnte Geschichten erzählen, nur mal ein zum Beispiel, dass man vielleicht mal weiß, was so der Sport einem geben kann. Da war ich 14 oder 15.
Ja.
Da war ich der Einzige, der, sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, im Kinderheim noch nie beim Clown erwischen geworden ist.
Okay.
Weil ich gar keine Zeit dafür hatte.
Ja.
Ich hatte gar keine Zeit, ich wollte gar nicht, ich wollte Fußball spielen. Ich bin auch gar keine dumme Ideen gekommen.
Du warst auf dem Platz?
Ich war auf dem Sportplatz. Okay. Ne? Das hat mir mehr gegeben, als einer Kaufhalle mir, was weiß ich, eine Brause zu klauen oder so. Keine Ahnung, ich sag's jetzt mal auf Deutsch. Ja. Ne? Das ist. Deswegen sage ich immer, Jungs, schließt euch irgendwen Verein an, ihr findet mega coole Menschen, ihr kommt eigentlich nicht auf die schiefe Bahn. Das gehört im Leben, man braucht Halt und den habe ich in dem Sport gefunden.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, keine Frage. Also ja gut, das habe ich jetzt natürlich dann auch, das überzeugt total, wie du es erzählst auch. Gibt es noch Namen von Trainern damals? Weil ich glaube schon, dass das auch eine Fußballhochburg war, Nordhausen.
Also mein erster Trainer, wenn ich mich nicht irre, war Herr Kronenberg. Den kenne ich noch. Also der ist, glaube ich, nicht mehr am Leben, sorry. Mhm. Aber dann hatte ich Herrn Weishaupt, Jörg Weishaupt, ein toller Mensch, muss ich echt sagen, mit dem wir viel Spaß gehabt haben. Da waren wir schon ein bisschen jugendlicher, sage ich mal in dem Sinne. Ja, und dann halt im Männerbereich, mein erster Trainer war Klaus-Dieter Koschlik.
Ja.
Der war ja auch damals zu 1860 gewechselt.
Bekannte dann, Größen, ja.
Genau. Ja, also im Nachwuchs hatte ich wirklich, muss ich sagen, nur zwei. Herrn Kronenberg, zwischendurch und dann raubt sich Herrn Weishaupt, Jörg Weishaupt.
Ja, ne? Ist auch bekannt.
Bekannt, ja, da hat man schon viel lernen können und aber auch viele schöne Sachen erleben können außerhalb des Platzes.
Okay, kannst du gerne erzählen, wenn du dich da positiv erinnerst, ist das immer eine schöne Sache. Und vor allen Dingen, es ist eine Frage, wer hört uns hier zu, Zuhörer? Wir haben auch wirklich viele junge Leute von der C-Jugend, sage ich mal, angefangen bis hoch zur U19. Da sind auch einige dabei, die immer mich mal auch ansprechen auf der Straße. Also das ist schon dann auch nochmal, wenn du so eine positiven Geschichten aus dieser Zeit hast, raus damit, gerne.
Ja, und mir bleibt immer eine Geschichte im Kopf und die kann einer meiner besten Kumpels, die ich auch noch kenne, Chris Sauer, bestätigen, denke ich mal.
Ja.
Da haben wir eine Torschussübung gemacht und Jörg lief, also Herr Weishaupt, lief hin und her an der Strafraumlinie und wusste keine Übung mehr, das habe ich nie vergessen. Ne? Und einmal ruft irgendwer, Herr Weishaupt, soll ich das Buch holen und ihn eine Übung holen? Ja, da war dann im Endeffekt das Training vorbei, wir durften dann auf dem Kuhberg laufen und durften keinen Fußball mehr spielen. Das war dann halt,
okay.
Wir haben uns dann geärgert, aber es war wahrscheinlich Respekt.
Er war dann konsequent auch.
Genau,
irgendwo, ne?
Wir haben uns geärgert, haben den Jungen dann auch ein bisschen Maß genommen, weil ich denke, das gehörte sich in dem Alter noch nicht, so einen Spruch zu tun.
Das stimmt. Hast du denn, Daniel, warst du so ein Spielertyp schon in der Jugend, so 13, 14, 15, wo du mehr gemacht hast von dir aus? Ich meine, ein bisschen hast du es schon beantwortet vorhin, dass du halt wirklich viel auf dem Sportplatz warst. Aber Training war vorbei. Hast du danach noch möglicherweise Standards gemacht oder irgendwas, Jonglieren?
Ja, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, ich habe wirklich, bin in der Schule, so, das war einfach so. Und dann habe ich nur Fußball für mich. Ich bin vor dem Training auf dem Heim, so einem kleinen Bolzplatz aus Schotter. Wenn ich alleine gespielt habe, wenn ich irgendwelche Schussübungen gemacht habe, das habe ich alles für mich alleine gemacht. Und nach dem Training, ja gut, dann muss ich mal Hausaufgaben machen, aber großzeit war ich echt auf dem Sportplatz und ich habe hier auch viel für mich gemacht.
Ja, klar.
Ne? Viele technische Übungen, was du halt nur alleine nur machen kannst, also oder auch Flugbälle schlagen, das mache ich jetzt im Training, mache ich meinen Jungs das gerne mal vor, das mache ich aus der Kalten noch, da gucken sie dann immer so ein bisschen,
cool.
Aber
ne, das, ist cool,
das hat man halt mit viel Übung und Fleiß halt hat man das hinbekommen. Ne?
Ja, das ist dann drin so.
Ja, klar. Das ist das.
Also war dein Leben klar geprägt? Frühstück, Aufstehen, Kinderheim, Schule, Fußball, Kinderheim, Schlafen.
Genau.
So in der Reihenfolge. Ja. Kann man so sagen, ne? Und da aber trotzdem viele Menschen kennengelernt, viele gute Menschen kennengelernt und viele, gleichaltrige Kumpels vielleicht auch kennengelernt. Ne? Das ist ja auch draußen in der Welt heute ein Stück weit anders. Freunde hat man, aber richtige Kumpels, die fehlen oft in der heutigen Zeit. Und das glaube ich schon, dass du das da mitgenommen hast. Das hört sich dann auch so an. Ja, schön.
Ja, ich habe dann auch eine Geschichte mal.
Ja, gern.
Was so konsequent im Heim war. Ich war in der 7. oder 8. Klasse. Ich war ein Schüler, sag mal, 2 bis 3. Und dann, ich glaube, ich will nicht lügen, 7. oder 8. Klasse, Halbjahr, hatte ich 3, 4, 4 drauf. Das hat meinem Heim leider gar nicht gefreut.
Glaube ich, aber passiert.
Nein, jetzt kommt ja die Pointe. Der war so konsequent und hat zu mir gesagt, so Daniel, du hast jetzt ein halbes Jahr Fußballverbot.
Oh nein.
Doch,
oh,
das werde ich nie vergessen. Da sage ich zu ihm, ich streng mich an, hieß mein damaliger Heimleiter. Nein, du bist eigentlich ein guter Schüler, du bist einfach nur faul und hast nur deinen Fußball im Kopf. Und ich bin der Meinung, hat er gesagt, du kriegst beides in einen Hut. Das war eine mega harte Zeit und hat es auch durchgezogen, obwohl ich zwischendurch meinen Zensurenspiegel, wie es denn früher so hieß, mal gezeigt habe, dass ich mich wieder verbessert habe. Nein, ich durfte zwar im Heimfußball spielen, aber nicht im Verein. Und es war auch in der Konsequenz mit Wacker abgesprochen. Die haben das auch akzeptiert. Das muss man.
Das ist eine große Konsequenz. Also,
ja, aber das hat mir persönlich ein Stück weit geholfen. Ne?
Ja, keine Frage. Ne? Also in dem Fall, ich bin da auch ganz ehrlich, ja, es wurde irgendwann auch mal einer zu mir gesagt, das war mein Vater, bist du eigentlich auch nur faul. Warum hast du denn da jetzt eine schlechte Note gekriegt oder so? Ne? Musste man dann erstmal wieder wegmachen und ausbügeln und dann ging Fußball weiter. Also ähnlich war es mit mir, nur mit meinem Vater. Ja. Du hast halt einen Heimleiter dann.
Aber ich fand es so, das heißt so in dem Moment nicht okay, aber vom großen Ganzen war es so gerechtfertigt.
Ja, unbedingt.
Weil ich sag mal, Fußball ist nicht alles, man muss arbeiten, man muss lernen und was weiß ich nicht alles. Ne?
Ich denke, das Leben besteht ja aus Konsequenzen und ich glaube, dass dich das und da sage ich jetzt schon mal Respekt, ich glaube, ich sage das nachher nochmal oder mehrmals, das hat dich dann auch so stark gemacht am Ende, muss man ja auch sagen, in deiner ganzen Lebensentwicklung. Du bist dann jugendlich, du hast zeitig, glaube ich, erfahren müssen, dass es halt ohne Anstrengung im Leben nicht geht. Ne, der Fußball hat dir den Weg gezeigt, klar, logisch. Aber du hast ja noch ein Privatleben gehabt, auch wenn es erstmal in der Jugend erstmal nur aufs Heim beschränkt war. Aber irgendwann kam es ja dann auch mal in den Männerbereich, wo wir jetzt auch gleich hinkommen. Und zwar jetzt Männerbereich, schnell war auch klar, in Nordhausen. Hier haben wir einen sehr guten Fußballer, tönte es schon zeitig. Da kann man ein bisschen was im Internet nachlesen über dich oder halt auch, wie ich, am Telefon. Ich rufe da mal den einen oder anderen an, die dich da noch kennen. Also die haben schon sehr, sehr positiv über dich geredet. U17, U19, sprich B-Jugend und A-Jugend. Das war ein guter Kicker. Da wussten wir zeitig genug, dass der mal was für unsere erste Mannschaft ist. Das sind so die Aussagen gewesen. Ich verrate dir allerdings nicht, wer es war. Alles gut. In dem Fall war es nicht unser gemeinsamer Freund, der Chris, sondern das hat mir dann doch nochmal wer anders gesagt. Aber kamst du dann gleich in das Oberliga-Team? Oder war das zuerst, das muss ich ja noch klären mit dir, war erst die Oberliga oder erst die Regionalliga?
Also es war erst die Regionalliga und dann die Oberliga.
Ah, okay.
Oberliga war ich glaube gar nicht mehr dabei. Da war ich schon in Leinefelde, wenn ich mich nicht irre.
Okay. Ja. Ja, ich habe es jetzt so gelesen, dass du 3 Jahre da aktiv in dem Männerbereich warst und dann war es die Regionalliga, klar. Ne?
Ja.
Bist du da gleich reingekommen oder wie das manchmal so ist, erstmal zweite Mannschaft, erstmal checken, Männerbereich, ist ja doch nochmal was anderes. Ne?
Also es war zu der damaligen Zeit, da war ich glaube, mein erstes Männertraining habe ich mit 17 gemacht.
Okay.
Da kam Herr Klaus-Dieter Koschlik kam an und hat gesagt, ja, du hast dir das durch deine Leistung verdient, du darfst einmal die Woche mittrainieren.
Mhm.
Ja, und da habe ich auch eine kleine Anekdote dazu, bevor ich es dann weiter erzähle. Mein erstes Männertraining ging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde danach habe ich gebrochen.
Oh wei.
Ja, da haben wir 4-2 gespielt und die alten Haudegen haben mich in der Mitte laufen lassen.
Mhm.
Und ich grün, wie ich bin, Beine offen und eine Runde nach der anderen, nach 3 Stunden stand ich am Zaun und habe gebrochen. Das werde ich auch nicht vergessen. Ne? Ja, aber der Umkehrschluss, zum nächsten Training bin ich nicht mehr so blauäugig hingegangen. Da war ich schon gefestigter, was heißt gefestigter, aber ich war noch konzentrierter, ich wollte noch mehr. Ich hatte nur diese eine Einheit in der Woche, durfte ich mitmachen.
Mhm.
Ja, und es ging dann aber auch relativ zügig, muss ich sagen. Das hat dann auch keinen, ich war, glaube noch 17, wo ich mein erstes Spiel da gemacht habe, oder dass ich zumindest mal eingewechselt wurde oder mit nach Berlin fahren durfte. Also, ja, das habe ich mir erarbeitet. Mit halt auch, und ich sag's jetzt auch wieder, und das war auch so, hast du Samstag warst du mit der ersten in Berlin, dann hast du Sonntag früh allen Jungen gespielt und dann kam dann Sonntag nach dem Spiel der allen der Trainer von Wacker 2, weiß ich noch den Namen, Herr Karthäuser, kannst du nochmal mit nach Deistung fahren, wir haben nicht so viele Leute.
Oh, ja.
Ja, ist gut. Ne? Mhm. War viel Belastung, ich sag's es aber, es hat auch Spaß gemacht. Also, man war am Wochenende dann durch. Aber das hat man auch nicht dieses Wochenende gemacht, aber man hat sich halt.
Aber es gab es halt, ja.
Ja, aber ich fand, so hat man dem Verein oder den Trainer gerade von der ersten Mannschaft die Bereitschaft gezeigt, ich habe hier Bock, ich will mich weiterentwickeln, ja, genau. Auch wenn es erstmal nur bei den A-Junioren oder bei der zweiten Mannschaft ist. Und
ja, dann war dieser Sprung ja dann aus der Jugend heraus in den Männerbereich für dich so ein bisschen da mal probiert, ne? Das ist schon gut. Manche müssen nur Schuhe putzen erstmal. Also in der Zeit war das noch so. Hatte der eine oder andere hier im Podcast auch schon gesagt, Schuhe putzen oder Bälle aufpumpen. Und wenn man da anders startet, nicht so holprig, sage ich mal, ist das ja schön.
Ja, die Frage ist die, ich mit dem Eimertraining fand ich absolut okay, sag mal. Weil es war ja auch mega intensiv, aber im Endeffekt konnte ich selbst in dieser einen Einheit habe ich auch, das können mir glaube ich einige Leute wie René Kiel bestätigen, die in einem großen Wechsel mal jetzt noch Trainer waren und ich habe halt durch meine Art und Weise mir Respekt, weil ich relativ selbstbewusst aufgetreten bin, aber nicht überheblich und konnte halt was dazu, das ist nur einfach mal ein Fakt, ne? Und so ist mir der Weg auch relativ, oder war der Weg eigentlich für mich geebnet, also das
Ja, du hast schnell gemerkt, das ist Top-Niveau und da muss ich mich angleichen, das hast du getan, denke ich mal. Ich habe gelesen, kannst du es gern revidieren, 33 Spiele hast du gemacht in der Regionalliga Nordost, war ja damals noch dritte Liga, ne? Und da waren dann so Gegner halt auch, du hast eben schon mal Berlin angedeutet, Dresden, Aue, Chemnitz, BFC Dynamo und viele andere, also kannst du da noch was erzählen, wie das für dich vom Gefühl her war? Das ist ja schon mal eine andere Nummer. Jeder regionale Fußballer, der vielleicht auch hier bei mir im Podcast sitzt und nicht höherklassig gespielt hat, für den wäre das ja das absolute Highlight des Lebens.
Also ich sagte, ich war in jedem DDR-Fußballstadion, was es früher in der DDR-Oberliga gab, bis auf Vorwärts Frankfurt-Oder.
Okay.
Sonst habe ich in jedem Stadion zumindest auf der Bank gesessen, nicht immer gespielt. Aber es war schon phänomenal, wenn du allein nach Aue gefahren bist, in dieses Lößnitztal da rein, du kommst die Straße runtergefahren, da siehst du die gelbe, die Veilchenwand, das ist mega gewesen. Das
stimmt, glaube ich.
Oder wenn du in Dresden gespielt hast, noch in alten Rudolf-Harbig-Stadion, wo es noch mit Laufbahn war, aber da war, das war einfach phänomenal. Oder wie in Leutsch, also Chemie Leipzig sagt man
ja.
Da war ja eigentlich die komplette Fanszene auf der Geraden, nicht genau. Wie hinter dem.
Ja,
das sind halt so Sachen, die vergisst
man. Das kenne ich auch, aber nur als Zuschauer.
Ja, und ne, das sind halt so tolle Sachen, also Erlebnisse.
Ja.
Ne? Ja, ich bin ja auch ein kleiner Schelm. Wir haben mal beim BFC Dynamo gespielt und mein alter Kumpel Otek, Stefan Otto aus Erfurt, da musste ich ihn leider mal, habe ich ihn ein bisschen geärgert in der Halbzeitpause. Ich sage hier, Otek, du sollst mal. Der Trainer hat gesagt, du sollst dich in der Sandgrube warm machen. Wie? Ja, du sollst Hochstrecksprünge machen, du sollst Weitsprung machen. Und der Trainer kam aus der Kabine raus und der hat das wirklich ernsthaft gemacht. Ne? Und der Trainer kam raus und hat das gesehen.
So einer warst du auch.
Ja, okay. Ich bin auch ein kleiner Schelm. Das war ich früher schon. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also das.
Schön. Nein, aber das sind ja so Geschichten, die man dann auch erzählen kann. Ja. Das ist einfach schön. Und die Jungs, denen es betrifft, den Typen, der erinnert sich ja daran auch noch.
Ne? Auf alle Fälle.
Dann habe ich auch gelesen, aber du kannst gerne noch eine Geschichte erzählen aus diesen Stadien. Das ist ja wirklich ein Highlight gewesen, für dich mit Sicherheit damals auch, wäre für jeden anderen heute auch eins. Aber ich habe auch gelesen, ein DFB-Pokalspiel. Hast du gemacht?
Nee, das ist nicht richtig.
Nee?
Das ist mir nicht vergönnt gewesen.
Da wollte ich nach dem Gegner fragen. Aber
ja, da war ich verletzt, das wäre gegen 68 gewesen.
Ah, okay.
Das weiß ich noch. Da ist damals.
Ach, das war in Nordhausen, das?
In Nordhausen, wo 5-1 verloren.
Ja, genau.
Naja, da wäre ich eigentlich im Kader, war ich verletzt gewesen.
Okay. Nee, dann nicht. Dann es ist aber das Fußballspiel, wo dann der Herr Lorand einen Eichsfelder mitgenommen hat.
Den Guido Gorges.
Genau. Und
hat ja noch einen mitgenommen?
Ja, stimmt.
Frank Schneider?
Ja, es waren zwei, stimmt.
Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ich da auch im Gespräch war.
Aha. Ja, dann wäre es ja noch besser gewesen.
Aber ich habe bis dahin keine. Ich hatte, irgendwer hat mir mal zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, wie der Geschäftsführer hieß in Nordhausen, damit Herr Schellhammer oder ich weiß es nicht mehr. Der hat gesagt, nee, der bleibt hier. Ich weiß bis heute nicht, ob es stimmt. Frank Schneider hatte mir das damals, der ja auch mit dem ich lange in Nordhausen gespielt hat, das auch bestätigt.
Ja.
Ja, und ja, Herr Koschlik ist ja auch damals dahin gegangen, das weiß ich.
Stimmt, ja.
Der ist auch dahin.
Ja, ja. Herr de Gorges war mal im Stadion, der hat uns das so ein bisschen erzählt, wie das alles so gelaufen ist. Also ruckzuck, alles schnell. Also das war schon eine Aktion. Aber meine Frage wäre jetzt, weil du bist mein Gast, was hattest du denn für eine Verletzung?
Ich hatte irgendwas am Sprunggelenk, da war ich immer ein bisschen anfällig.
Also das Sprunggelenk war schuld, liebe Hörer.
Ja, genau.
Ne? Das schon
da war ich leider mal ein bisschen anfällig, das stimmt.
Okay. Daniel, Männerteam in Nordhausen, ich erwähnte es kurz, 1.7.95 bis 30.6.98, 3 Jahre in Nordhausen. Schöne Zeit sicherlich in der Regionalliga. Dann wurdest du nach Leinefelde gelotst, gerufen, heimlich, öffentlich. Erstmal von wem, dass du nach Leinefelde gegangen bist, ist ja klar, aber von wem wurdest du dahin gelotst, möglicherweise angerufen? Gab es da schon ein gutes Telefon oder wie ist das damals gelaufen, der Wechsel?
Na, es war ja damals so, dass in Nordhausen dann die Lichter, will ich jetzt nicht sagen, ausgingen, sondern eher, wir sind abgestiegen. Ja, und da hat sich so ein bisschen alles aufgelöst. Ja, irgendwann, mein junger Kollege, seitdem ich seit dem Knabenalter zusammengespielt habe, Chris Sauer, der war damals schon ein Jahr weg, der war bei Fortuna Magdeburg gegangen.
Genau.
War zu Fortuna Magdeburg gegangen. Ja, und er hat das ja mitgekriegt, dass es ein bisschen auflöst. Und da hat er gefragt, ob Henry Kott, mega guter Torhüter, und ich und Bock hätten halt nach Leinefelde zu kommen. Wir überlegt, was machen wir? Haben uns mit den Verantwortlichen da getroffen, waren gute Gespräche, muss man sagen. Die hatten auch viel vor, das war auch so. Es war ein Sponsor da, der da wirklich investiert hat, auch ins Trainerteam. Und Henry und ich haben gesagt, ach komm, hier, lass uns noch ein Jahr oder 1-2 Jahre mit Chrissy zusammenspielen. Das hat ja schon mal Spaß gemacht und wer weiß, wie es in Nordhausen endet. Und ja, dann haben wir den Schritt gewagt. Und ich muss sagen, es war am Anfang schon komisch, meine zweite Heimat zu verlassen.
Ja, das glaube ich.
Man hat ja seine Freundin gehabt und Aber da hat man, am Anfang ist es auch wirklich so gewesen, dass ich das erste halbe Jahr nur gependelt bin.
Das ist echt, ja?
Da wollte ich noch nicht da wollte ich mich noch nicht so drauf einlassen. Mhm. Ne, klar, wenn wir mal am Wochenende gespielt haben oder mal in einer Woche, da haben wir auch mal bei Chris schlafen können oder so. Ne? Das war eigentlich nicht das Thema, aber nein, ich war schon sehr heimatverbunden und irgendwann hast du dich dann ein Stück weit gelöst. Klar. Man hat ja dann Kontakte gehabt mit den Jungs in Leinefelde, was auch eine mega tolle Mannschaft war. Ja, ja.
Also Leinefelde stand damals hoch im Kurs, das muss man so sagen. Und die Fußballer im Eichsfeld, die meisten wissen das auch. Es war ein großer Geldgeber da, der hatte sich eingebracht. Reichlich gute Fußballer tummelten sich damals um einen ehemaligen Bundesligaspieler, der dann Trainer geworden ist. Turowski?
Ja, Janusz Turowski.
Janusz Turowski, genau. Also all das war ja da. Da war ein riesengutes Umfeld da. Der Sportclub hat sich neu aufgestellt. Insgesamt im Vorstandsbereich gab es auch neue Leute. Den Vorsitzenden, den kannte ich auch ganz gut. Und dadurch war ich, weil das nämlich mein Chef war, dadurch war ich auch nah dran und habe da wirklich das ein oder andere Spiel bei euch geguckt in Leinefelde. Und habe dann allerdings auch den Geldgeber immer mal kennengelernt. An der Bratwursttheke, was nicht ganz so appetitlich war. Aber gut, das wollen wir auch heute gar nicht besprechen. Leinefelde war gut aufgestellt, da war ich und ein neues Sozialtrakt gebaut, einen neuen Sprecherturm. All diese Dinge waren da relativ neu in Leinefelde. Und wenn man so ein schönes und so ein gutes Umfeld hat, dann kann man ja auch was draus machen. Ne? Was habt ihr da für einen Tabellenplatz gehabt? Das habe ich nicht gefunden.
Also ich glaube, die sind ja damals abgestiegen. Mhm. Und wir sind ja damals in die Landesklasse West rein und sind gleich Erster geworden. Und dann sind wir aufgestiegen in die Thüringenliga. Mhm. Ne?
Gibt es denn sonst noch so Episoden daraus? Also du bist dann dahin, nach Leinefelde. Übrigens auch 3 Jahre, wie im Männerbereich in Nordhausen. Gab es da irgendwo für dich was Prägendes, wo du sagst, das ist schon auch erstmal eine Geschichte wert oder auch einfach eine Erwähnung wert, weil das hat dich ein Stück weit geprägt? Oder fandest du richtig gut?
Also ich muss echt sagen, Leinefelde war für mich eine richtig, richtig tolle Station. Mhm. Ich muss echt sagen, klar, es waren die einheimischen Jungs wie Carsten Winke, Bernhard Rabe, die da alle gespielt haben. Oder auch Jan Michalek, wo der Sohn jetzt bei uns in der ersten spielt. Ja, aber die haben dich einfach aufgenommen. Ja, Chris war wahrscheinlich da, weil Chris gesagt hat, jetzt kommen noch so 2 Beknackte. Ne? Ja,
begnadete, gute Fußball.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber sie haben uns dann mega aufgenommen. Das muss man echt sagen. Auch, ich kann ja eigentlich keinen wegschieben. Es hat sich gut angefühlt. Ja. Ne? Der Trainer war, Janusz war eine absolute Rakete. Ne? Der ist zwar jeden Tag 3:30 aufgestanden, ist aber auch nicht schlimm gewesen. Nein, aber...
Er war nur dafür da,
aber er hat im Endeffekt aus diesem zusammengewürfelten Haufen eine mega Mannschaft gemacht. Also wo wirklich untereinander Zusammenhalt war. Wir waren dann mal zusammen unten im Bayerischen Wald und so. Ne? So da, wir haben wirklich viel zusammen gemacht und das ist auch, sagen wir, Janusz sein Verdienst gewesen, ne, dass der das so hingekriegt hat. Aber auch die Jungs wie Carsten und Bamwart, die haben die Mannschaft mega geführt. Also, ne?
Hat prägende Leute.
Ja, prägende Leute, ja, auch menschlich, absolut. Ja, von Carsten Winke. Ja, der linke Fuß, naja, gut. Das ist schon.
Das war schon sehr, sehr ordentlich.
Ja, und wenn Bamwart siehst du mit seiner Athletik und, und dann hatten wir halt die Typen da drumherum mit Spielwitz und aber auch, wir konnten ja auch alle laufen und kämpfen, das konnten wir ja auch. Ja. Ne? Aber wir haben das vereinbart. Super. Aber selbst Janusz Schorowski hat keinen Halt vor Namen gemacht.
Dann hat sie dann auch mal alle auf der Bank sitzen lassen.
Oder halt Chris und mich mal, ja, Chris und ich waren mal außerdem bei der Kirmes ein bisschen länger.
Okay.
Ja, da wollten wir, durfte man 2 Wochenende nicht mitfahren. War konsequent.
Ah, okay.
Aber er hat ja auch genug Potenzial gehabt, war ja auch da.
Der Leinefelder Buschfunk funktioniert und.
Ja, und dann haben Chris und ich natürlich ein bisschen geknatzt, das ist logisch, aber gut. Das gehört einfach dazu. Das war die Konsequenz.
Das wollte ich noch fragen für diese Mannschaft. Sehr erfolgreich, ganz klar, muss auch unbedingt gesagt werden. Ein paar Namen hast du schon genannt. Das sind so Führungsspieler gewesen auch. Ihr galtet auch da als Führungsspieler. Aber es gab ja dann noch die 4 Polen, die dazu kamen. Wie war da die Verständigung, würde mich nochmal interessieren. Und gab es jetzt mal... Und wer war da noch so an bekannten Namen dabei?
Ja, ich sag mal, wer war dabei? André Thüne war dabei das erste Jahr.
Ja.
Ne, Patrick Lesser aus Siemerode.
Oh ja.
Ne? Wie gesagt, Alexander Werner, glaube ich, Alex hieß der war aus Berlingerode.
Ja, stimmt.
Ne? Ja, und mit den Polen, Schuchert, der Bruder von Wiederholt, von Martin Wiederholt, der Bruder war dabei. Mhm. Ne, also wir waren schon, Ja, eine gute Mannschaft, die Bullen, das waren eigentlich hauptsächlich drei.
Okay.
Das war Christoph Kraut, das war Patrick Schaffer und Pavel Jarosch, der jetzt noch in Reichen-Sachsen ist.
Oh.
Ist da Co-Trainer, der ist mir begegnet, wo ich in Wanfried mal war. Und ja, Janusz hat klipp und klar gesagt, auf dem Fußballplatz wird Deutsch gesprochen.
Das war jetzt mal meine Frage, ja.
Ja, das war
für die Verständigung. Heute ist es wahrscheinlich völlig anders. Heute ist es Englisch definitiv.
Genau.
Aber damals war es halt so.
Das war halt so. Und die Jungs haben sich es aber auch angenommen.
Mhm.
Nein, aber es war halt richtig, auch menschlich, wie gesagt, eine tolle Mannschaft. Mhm. Also, wer die auch immer zusammengestellt hat, der hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, was der zusammengestellt hat, im positiven Sinne,
sage ich jetzt mal. Ja, ja. Nein, ich kann mich daran ja auch noch erinnern. Deswegen habe ich es auch angesprochen, dass du mal kurz drüber redest, weil das war schon alles zusammengewürfelt. Klar, es war ein Leinefelder Stamm da, ne, die Namen, die du genannt hast. Auch wichtig, glaube ich. Aber dann kam der Erfolg relativ kurzfristig auch. Ne? Also nicht nur wegen des Geldes, sondern da waren echt gute, geile Kicker dazwischen. Das muss man ja ganz klar sagen. Und dann kam der Aufstieg und ihr habt trotzdem oben mitgespielt, wenn ich mich gut erinnere.
Ich glaube, wir sind Zweiter geworden.
Ja, ja. Also da war trotzdem dann die Tabelle richtig rum, sozusagen.
Ja, das kannst du so sagen.
Schön. Dann kam der Lockruf nach Heiligenstadt, was auch immer für ein Lockruf da war. Dein Weg ging dann im Sommer 2001, habe ich mir notiert als Hinweis, 2001 kamst du nach Heiligenstadt. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war Präsident. Und dann kam Manfred Sondermann zu mir, du, wir haben jetzt auch nochmal einen anderen Neuzugang, Daniel Papst und so weiter. Also da kam dann viel, kam auch noch ein Pole mit rüber dann zur Hilfe, damit dann auch die Liga gehalten werden kann und so weiter und so fort. Erstmal, wie kam's nach Heiligenstadt?
Ah ja, gut, da war ja das Thema in Leinefelde, war dann halt alles zu Bruch gegangen, weil ja, der besagte Geldgeber war dann irgendwie nicht mehr auffindbar und auch keine Ahnung, was das war. Ja, wollte dann noch halt verstärkt auf Nachwuchs setzen.
Mhm.
Ne, klar, finanziell muss man einfach sagen, war nichts mehr da.
Mhm.
Ja, da war Thomas Stang damals Trainer. Ja, und ja, dann weiß ich nicht, da ist André, glaube ich, auch weggegangen. Und da gibt es noch so zwei, drei kleine Geschichten, die ich jetzt nicht so erzählen möchte.
Mhm. Alles gut.
Und ja, dann hatte ich mein erstes Gespräch mit Marco Wehr gehabt, oben im Stadion, und ob ich mir das vorstellen könnte. Ne? Ja, dann habe ich dann nach unten geguckt, dann habe ich Hotti gesehen. Und der, sag ich zu Marco Wehr, was macht denn der da unten? Ja, der ist unter Dröder, der sticht den 5-Meter-Raum selber aus und legt Rasen rein. Ich sage, das ist nicht dein Ernst hier. Doch. Und da habe ich mir, das ist meins. Wo angepackt wird, wo man selber was tut. Ja, und dann bin ich den Weg halt gegangen.
Mhm.
Und es war gut, ist richtig, hat sich gut angefühlt. Und ja, ich bin jetzt froh, dass das alles so kam, wie es kam und gut ist.
Schön. Heiligenstadt war allerdings, der SC Heiligenstadt war dann auch erst nochmal in der Landesklasse West. Da hast du 3 Jahre gespielt, 2,5, 3 Jahre waren das, als du kamst. Und dann kam allerdings 2006, 2007, diese Saison, kam der Aufstieg auch in die Thüringenliga. Und da warst du schon auch ein Spielmacher, der überzeugt hat. Da kann ich mich also auch selbst noch gut dran erinnern. Wie war das für dich, Aufstieg Thüringenliga, dann auch nochmal woanders mitzumachen?
Ja, Aufstiege sind immer gut, sage ich jetzt. Ne? Es fühlt sich immer gut an, weil man dafür fürs ganze Jahr belohnt wird. Mhm. Ne? Das ist klar, in der Heiligenstadt war es dann halt so, da hatten wir nicht diese Übermannschaft, sage ich jetzt mal. Aber wir waren halt zusammengewachsen, haben da zusammen was erreicht und sind damals zwar nur Zweiter geworden, weil Schwallung nicht wollte, das weiß ich noch.
Mhm.
Aber das spielte keine Rolle für uns. Wir waren so weit, dass wir den Weg gehen wollten und es hat sich gut angefühlt. Und ich sage immer, man spielt Fußball, weil man irgendwas erreichen will, gewinnen will. Und ich durfte zweimal aufsteigen.
Ja.
Ich durfte einmal Thüringen-Pokalsieger werden, wo ich einmal aktiv selber noch gespielt habe, über 70 Minuten. Das ist das Größte für einen Fußballer, dass man da oben steht. Ich habe es jetzt als Trainer einmal erleben dürfen. Es gibt nichts Schöneres.
Keine Frage. Und auch, man muss ja auch dazu sagen, Daniel, du hast dem Heiligenstädter Fußball viel gegeben. Umgekehrt sicherlich dann auch, weil, ich sage das deshalb so, 15 Jahre hast du in Heiligenstadt gekickt. Das ist ja auch nicht wenig für einen, der gar nicht hier geboren ist oder der in der Stadt nicht geboren ist, dann 15 Jahre hier Fußball zu spielen, ansässig zu werden und so weiter. Dazu kommen wir gleich nochmal. 15 Jahre, da gibt man und nimmt man von einem Sport, sage ich mal, vom Fußball eben. Ne? Freundschaften haben sich entwickelt, glaube ich, und vieles mehr. Warum dann in Heiligenstadt so lange? wenn man sieht, Nordhausen, Männerbereich 3 Jahre, Landefelde 3 Jahre, Heiligenstadt 15 Jahre. Da gibt es ja viele Gründe für, ne?
Naja, ich denke ganz einfach mal, gerade Nordhausen war es wirklich in dem, ja, ich hatte meine Lehre beendet, habe Fliesenjäger gelernt. Ja, man hatte auch noch nicht so, es war auch die Wendezeit, es war alles so ein bisschen schwammig, man weiß nicht, man hat nicht gehört, wo man hingehört, wo man arbeiten sollte, ne? Dann Leinefelde, ja, war es dann auch so, da hast du ja, ich sag's, ich bin jetzt mal geradeaus, hast du ja fast nur Fußball gespielt.
Ja, ja.
Ne? Das ist nun einfach mal die Wahrheit. Wer,
ja.
Ja, und in Heinrichstadt war es dann wahrscheinlich die Komponente und da sage ich immer gerne nochmal vielen Dank Uli Gabel, dass der mich da unterstützt hat, dass ich diesen Job ausführen darf und ist wahrscheinlich auch dieser der wichtigste Punkt, dass ich auch so lange geblieben bin. Klar fühle ich mich auch pudelwohl hier, das steht ja außer Frage. Ne? Aber man war, ich sag mal, im menschlichen Bereich war man was wert. Ne? Man hat Arbeit gehabt. Und deswegen auch, es gab sicherlich zwischendurch auch Angebote, das will ich alles nicht abstreiten, aber ich habe mich eigentlich nie damit beschäftigt.
Aber hast dann auch die Treue gehalten, aber auch dann auch deine Frau, deine jetzige Frau kennengelernt. Irgendwann kam der Tag, hast du sie kennengelernt.
Ja.
Und eine Familie gegründet und so weiter und so fort. All das spielt ja auch eine Rolle für die Region, dass man in der Region bleibt. Ne? Da kannst du gerne jetzt, wäre Zeit, dann auch nochmal Danke sagen für die sicherlich Unterstützung.
Naja, klar, das ist ich sag mal, ohne Familie funktioniert der ganze Sport einfach nicht. Sag mal, ich habe mir den Spaß gemacht und mir den Podcast von Möhle angehört. Der hat es eigentlich treffend auf den Punkt gebracht. Wenn du da nicht so eine Verrückte findest, die das mitmacht, naja, dann kannst du das Buch zumachen. Da steht ja außer Frage, dass ich meiner Familie auf jeden Fall Danke sage. Ohne die würde es ja gar nicht funktionieren. Das war früher so als Spieler. Jetzt als Trainer ist ja manchmal noch ein bisschen zeitintensiver, weil früher bist als Spieler ein bisschen hingegangen, hast dich bedudeln lassen vom Trainer, jetzt bereitest du alles selber vor.
Ja. Nein, das ist schon, also ich kenne ja deine Frau auch und ich gibt wenige in Heiligenstadt, die so eine freundliche Ausstrahlung haben, also das muss man mal sagen. Grüße gehen dann auch mal in diesem Moment hier raus an deine Frau. Ja, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was mir auch total wichtig ist. Du hast ein gelbes Trikot angehabt und du hast ein blaues Trikot angehabt und hast ein Derby gespielt. Und ohne übers Derby zu reden, Leinefelde Heiligenstadt, wäre ein Podcast mit solchen Fußballern wie dir, wäre nicht so gut oder da würde was fehlen. Unerwähnt kann man das auf keinen Fall lassen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Du hast beide Seiten kennengelernt. Deshalb möchte ich auch heute keine Ausrede. Ich möchte wissen, wer ging damals steil in der Kabine, was Motivation angeht, was dieses Anpeitschen angeht, was dieses Derby, was so ein Derby auch ausmacht? Da warst du doch sicherlich weit mit vorn.
Also wo ich in Leinefelde war, gebe ich zu. Das Heinrichstadt Derby hat mich ja nicht so gepackt, da bin ich ganz ehrlich, weil gut für die Jungs aus der Region war es was anderes gewesen. Ich habe das natürlich bei Bernward oder bei Carsten oder den Jungs, die eingehen, habe ich das gespürt. Ich habe das auch mitgefühlt. Also ich bin ja trotzdem motiviert gewesen. Ne? Ich denke, mein erstes richtiges Derby habe ich dann, sage ich jetzt mal, gefühlt, wo ich dann in Heiligenstadt war. Weißt du? Und das vermute ich jetzt einfach mal, das lag an dem, ja, weil ich bin von Nordhausen nach Leinefelde gekommen, es war für mich ein Fußballspiel, aber in Heiligenstadt war es dann irgendwie ein Stück weit anders. Und da denke ich mal, war ich schon einer der Wortführer mit, die in der Woche schon mal richtig, sorry, und da geradeaus bin im Training auch mal ein bisschen leer gedreht sind, wenn da nicht irgendwo was funktioniert hat. Ne? Ja, wir haben da uns alle hochgepusht. Ne? Nur ich bin immer, auch jetzt heutzutage, immer vorsichtig, dass man nicht zu sehr überdreht.
Ja, ganz klar. Also das muss ein positives Lautes sein. Ja. Das ist ja heute, du bist dann heute ja auch Trainer, dazu kommen wir gleich. Dieses positive Laute, dann mal Emotionen zu zeigen, das ist völlig in Ordnung. Das gehört zum Fußball, gehört auf dem Fußballplatz. Aber es darf halt nicht ausarten, logischerweise, ganz klar. Nein. Aber ein Anpeitscher warst du schon.
Ach, du kannst davon ausgehen. Also verbal, aber auch sportlich gesehen. Verbal war ich manchmal übers Ziel hinaus geschossen, das weiß ich selber. Aber das gehört einfach zu mir dazu. Das ist einfach so.
Okay. Zum Ende deiner Karriere hast du dann immer noch mal auch in der zweiten Mannschaft gespielt, kann ich mich erinnern. Und das ist so ein bisschen deine Karriere dann auspendeln lassen sozusagen. Und im Juli 2016 war es, genau. Da war es Karriereende, das Offizielle zumindest. Ne? Immer da und da mal aushelfen, das gibt es ja bei fast jedem guten Fußballer, sag ich mal. Oder überdurchschnittlich guten Fußballer. Aber Ende der Karriere offiziell, Juli 2016. War für dich damals schon klar, Trainer, ich mache den Schein?
Nein.
Gar nicht?
Definitiv
nicht. Hat richtig noch länger gedauert, oder?
Nein, ich hatte im Endeffekt, glaube ich, ein halbes Jahr gar nichts gemacht.
Okay.
Ja, und dann kam der Verein an, ob ich Axel Merfort nicht unterstützen möchte.
Ja, genau. Ja. Ja, damit geht's gleich weiter.
Ja, gut. Und das war dann mal so der Punkt, wo ich mir dachte, ich hätte mir das immer nie vorstellen können.
Mhm.
Nee, weil ich ja auch gesehen habe, wie ich manchmal über die Trainer gedacht habe.
Ja, okay. Ja, ja, das sind natürlich dann völlig eine andere Nummer dann auch. Ne? Du wechselst die Seite, du musst es auch irgendwo sachlich rüberbringen, du musst eine Ansprache können. All das lernt man nicht von heute auf morgen. Ne? Das sind schon Sachen. Aber du hast natürlich auch, oder konntest aus einem guten Fundus zehren, von einem hochqualifizierten Fundus zehren. Und ein bisschen was bleibt ja immer hängen, dass man das dann auch anwenden kann. Ne? Klar, du hast es gerade erwähnt, 2018, 2019, also doch fast 2 Jahre, hat es dann gedauert, bis du Axel Merfort, du hast ihn unterstützt, ja, aber du hast ihn abgelöst in der Saison 18, 19, abgelöst und die erste Männermannschaft übernommen. War das gleich dein Wunschweg, gleich so von 0 auf 100 in die erste? Oder, also, es ist ja immer so eine Sache, ne? Habe ich die Erfahrung schon, das zu können, oder habe ich sie noch nicht? Aber wenn man den Wunsch hat, das zu tun, dann traut man sich ja selber auch zu.
Also ich sage es jetzt mal so gerade direkt, damals, wo Axel aufgehört hat oder so, ja, da haben sie mich gefragt, das stand für mich ja definitiv außer Frage, dass ich da nicht helfe. Also das habe ich gewusst.
Ja.
Ob ich der Sache gewachsen bin bis heute, das weiß ich selber nicht. Ich habe einfach instinktiv gehandelt, was würde ich jetzt machen als Spieler, was hätte ich gemocht? Und ich fand einfach, Lou hat auch zu mir mal gesagt, du bist keiner in der zweiten Reihe, du bist ein Macher. Ja, und da denke ich mal, da hat er ein Stück weit recht, gerade was es im sportlichen Bereich betrifft. Und ja, ich fand den Weg dann schon gut, wie er gegangen ist. Ich bin, wie ich ihn auch gegangen bin. Und ja, ich habe mir dann eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Wichtig, dass wir die Liga damals halten, hat man auch mit Glück gehalten, das steht ja außer Frage.
Ja.
Aber im Endeffekt war das so mein Startschuss. Ja, und dann.
Dann warst du im Gespräch, dann warst du sozusagen auf dem Tablett. Aber zum Saisonende 19 kam dann doch ein externer Coach, hat der Verein dann doch den Ronny Löwentraut verpflichtet. Und dann warst du dann auch erstmal trotzdem Co-Trainer geblieben, ne? Bei Ronny.
Ja, das war ja auch eigentlich so ein Stück weit abgesteckt, ne? Weil ist ja logisch. Ich sag mal, keine Erfahrung hast, du kannst ja nicht anfangen, hier eine ganze Serie zu planen, ohne Schein, ohne Lizenz. Und ja, und bei Ronny war es einfach, da konntest du hin, er war fachlich ein mega guter Trainer, hat viele tolle neue Ideen mitgebracht. Und ja, da konnte ich einfach mir viel abgucken, wie er die Mannschaft führt. Ja. Ne? Das ist auch mal, war jetzt auch mal, sage ich mal, kein Eichsfelder, ne? Der trotzdem an die Mannschaft herangetreten ist.
Da kam aus dem langen Salzer aber.
Genau, raus, ne? Genau. Und das war auch eine echt coole Zeit mit Ronny, ne? Wo man dann zum Beispiel im Trainingslager Malchow war mit der ganzen Truppe. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Und man erinnert sich mal, der hatte schon seine Erfahrungen, ne? Und da kannst du auch dahinter wachsen, ein bisschen abgucken.
Genau.
Aber irgendwann war für mich auch klar, willst du deinen eigenen Stil erfinden? Mhm. Das heißt, erfinden will ich nicht, aber ne, möchtest du selber deinen Stil finden, was aber du machst.
Die Chance kam ja dann bald, Daniel. Die kam ja in der Folgesaison kam das ja schon. Mitten in der Hinrunde kam das schon, dass der Chefcoach von der ersten Mannschaft wieder wurdest. Das war dann 1920.
Das war die Corona-Zeit.
Genau, das ist mein nächster Hinweis. Total schwer, oder? Also es war, du bist Chefcoach geworden der ersten Mannschaft in der Verbandsliga zu Corona-Zeiten. Oder wo es extrem wurde in dem Herbst auch, was Verbote angeht. Also war eine schlimme Zeit für den Fußball insgesamt, muss man rückwirkend sagen, aber auch für jeden Trainer. Wie hast du es für dich gesehen oder gemacht?
Naja, eigentlich habe ich mir so gedacht, wo die zweite Chance eigentlich kam, kannst du ja sagen. Ne?
Genau.
Jetzt packe ich es an. Jetzt will ich es aber auch länger machen. Das war mein Ziel. Ne? Ich hatte zwar bis dahin auch noch keine Lizenz, gar nichts. Na gut, dann haben wir das erste Spiel in Weida gespielt, glaube ich. Und danach war Schluss. Ich weiß gar nicht, wie wir gespielt haben, 1-0 verloren haben oder so, weiß ich es gar nicht. Ja, das war dann halt, man wusste nie, wann es weitergeht. Wir hatten dann im Verein besprochen, wir hatten dann viel zu Hause dieses Bodypumping gemacht hier mit Frau Rode aus Arnshausen. Das hatten wir damals gemacht, das haben wir jeden Mittwochs gemacht. Und ja, halt, dass die Jungs sich fit halten, aber eigentlich war es schwer.
War schwer.
Aber ich sag's so, wie es ist. Danach haben wir die Gespräche geführt, das werde ich auch nicht vergessen, und es ist keiner abgehauen. Also haben wir in der Zeit auch nicht viel verkehrt
gemacht. Ja, das ist es ja so. Was zieht man aus so einer Zeit? Ne? Ja. Also wenn man da dann trotzdem diese Gespräche gut geführt hat und für die Zeit danach sozusagen, dann ist es ja auch was. Ne? Also klar, man musste sich irgendwie fit halten. Und selbst die Sportplätze waren gesperrt.
Ja.
Aus heutiger Sicht
ganz traurige Zeit. Ne?
Eine Katastrophe, ne? Das war schon wirklich so. Und ich weiß, ja, dann sind die Spiele ausgesetzt worden und die Saison ist auch, glaube ich, nicht zu Ende gespielt worden.
Nein, ne? Wir haben kein Spiel mehr gemacht.
Genau. Dann gab es für dich, Daniel, eine Pause in Heiligenstadt. War das eine Pause gänzlich ohne Fußball oder war das für dich nur so eine, ich muss mal runterkommen vom Fußball?
Ja, ich bin ja immer relativ direkt und ehrlich, was ich so sage. Ich war dann schon nach dieser Corona-Zeit, wo ich da mir, ich denke, ich mal Puppe aufgerissen habe, schon ein Stück weit enttäuscht vom Verein, bin ich ganz ehrlich.
Kann man ja so sagen.
Und ja, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich erstmal weg hier. So, dann bin ich zu Marco Wehr, zu VfL Wanfried, habe da ein bisschen, habe Co-Trainer mitgemacht, habe noch ein bisschen gekickt, das hat noch gereicht da. Ja, und dann in der Zwischenzeit habe ich auch meine B-Lizenz dann halt gemacht. Mhm. Ja, und das hat dann alles so funktioniert, wo ich dich dann auch erfolgreich bestanden habe. Ja, und so habe ich die Zeit überbrückt. Also es war jetzt auch wie Wanfried, war auch mal wieder gut, wie sag ich mal.
Aber da habe ich gelesen, Wanfried, Herbst 2021, 2 Spiele gemacht in der Kreisoberliga. Das ist ja auch total geil, oder?
Ja, Marco, wir haben Engpass gespielt. Ich sage, Trainer, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Ach komm, das bisschen schaffst du noch. Ein bisschen Arschbacken. Und, haben wir hingekriegt, alles gut.
Schön. Und dann, ja, aber dann kam irgendwann das Angebot vom SC Heiligenstadt wieder. Und ich glaube, Daniel Papst ist dann auch der Richtige. Haben viele gesagt, weiß ich noch wie heute. Trainer zweite Mannschaft. Das war ein Angebot für dich. Warst du da gleich dabei oder musstest du da erstmal nochmal ein paar Tage überlegen, mache ich oder mache ich nicht?
Naja, im Endeffekt war ja Christopher Preis im Endeffekt das Zünglein an der Waage. Das muss man einfach so sagen. Er hatte mich damit angesprochen, ob ich das gerne wieder machen möchte. Okay. Mit ihm zusammen. Mhm. Und ich dachte, das wäre erstmal was. So zum Einstieg, da kommst du in den Verein rein. Und dann hat ja Christopher dann wahrscheinlich selber ein Stück weit gemerkt, zwei Mannschaften, hat ja auch die Mannschaft von seinen Jungen trainiert.
Genau.
Das wird das einfach zu viel. Ja, dann hat er mich dann da vor in der Tatsache gestellt, dazu, ich mache das jetzt nicht mehr weiter aus dem und den Gründen. Da war ich natürlich erstmal ein bisschen, jetzt bin ich ganz alleine, weil ich auch keinen Co-Trainer hatte und gar nichts. Ja, aber ich sagte, na gut, dann ist es halt so, nimmst es, packst es an und Feuerwerk.
Aber Perspektive war ja gut, ne? Ich glaube, die haben auch immer oben mitgespielt, einmal die Meisterschaft dann auch sogar deswegen dabei.
Christopher hatte ja das Jahr vorher, ist er ja Kreis-Oliga-Meister mit den Jungs geworden, danach sind wir Zweiter geworden und ja, das ist jetzt muss ich sagen, die Mannschaft, wo ich dann immer noch, hat eine tolle Entwicklung genommen. Wir haben viele altgediente, gute Jungs verloren. Versuchen sie immer noch aufzufangen, was immer nicht das Einfachste ist. Das weiß ich selber, aber wir sind auf einem guten Weg.
Von damals, wo du es also dann übernommen hast von Christopher Preis, bis heute so, der Ist-Zustand, das ist schon. Ist das das, was du dir vorstellst oder könntest du noch mehr möglicherweise Unterstützung geben oder passt das für dich so, wie es ist?
Ja, ich habe ja mit Markus einen richtig, richtig guten Co-Trainer, da kann ich mich blind verlassen. Also Unterstützung kann man nie genug haben. Ich sage mal, klar, muss man auch sagen, die Mannschaft selbst organisiert sehr viel. Ne, dann sagst du einfach Mannschaftsrat, das und das, das wird auch erledigt. Das gerade mein Kapitän Paul geht da vorweg. Aber Paul, sein Papa, ist auch sehr engagiert bei uns in der Mannschaft. Also wir haben wirklich in unserer Mannschaft viele drumherum, die sich Mühe geben.
Ja.
Klar das ist einfach immer so, gerade bei den Spieltagen finde ich mir manchmal ein bisschen mehr Unterstützung vom Verein. Da bin ich ganz ehrlich und geradeaus, weil da stehe ich dann da, wie letzte Woche, da bin ich alleine oder vor 2 Wochen, da machst du einen Ordner, da musst du diesmal dann bitte auch die Mannschaft betreuen. Das ist manchmal alles nicht so einfach. Ich hoffe, dass sich da irgendwann mal was ändert, dass man da wirklich auch so ein, zwei immer finden, die da irgendwie mal mithelfen, weil da wäre mir halt schon geholfen.
Also ja, eine Frage der Organisation, glaube ich. Man hat ja jetzt auch für die erste Mannschaft ein richtig gutes Ordnerteam irgendwo zusammengestellt Und das funktioniert auch richtig gut und die Teilnahmen sind da gut. Muss man einfach nochmal auf den Tisch legen und drüber reden, logischerweise.
Das machen wir, ne? Ja. Wir sind am Austausch.
Ja, genau. Ich habe für dich, Daniel, mal so eine Pflichtaufgabe. Die ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also mache ich zum ersten Mal. Aus deiner Fußballwelt, die du uns so ein Stückchen jetzt eben gerade so beschrieben hast, ne, aus den letzten Minuten, bitte mal eine Fußballweisheit bauen, an der man möglicherweise deine Karriere ablesen kann.
Das ist mal gar nicht so einfach.
Ja, weiß ich. Also das, ja, ne, also ich fange mal nochmal in Nordhausen an als Kind, der Fleiß, der Ehrgeiz.
Ja, ich würde einfach mal sagen, wenn ich so ganz lapidar anfangen würde, sage ich mir immer wieder, ohne Fleiß kein Preis.
Ja, den Kampfgeist hast du, glaube ich, auch bewiesen, Durchsetzungsvermögen hast du bewiesen.
Ja, ich sag mal.
Und wenn man das alles nicht hat, dann kann man halt auch nicht ein guter Fußballer werden, glaube ich. Ja, also all das macht ja auch einen guten Fußballer aus, glaube ich, wiederum. Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, eine Ausdauer, das durchzuziehen, das ist es, glaube ich, auch. Und Trainingsfleiß, also der Fleiß ist schon mit.
Also wie gesagt, ich bin gerade mit dem, was du sagst, sag mal, man kann so viel Talent haben, wie man möchte. Wenn man nicht fleißig ist und es nicht verbessern will, dann bleibt man auf der Strecke. Und man muss auch mal die Ellenbogen rausfahren, wenn es mal nicht so läuft. Also wenn es holprig wird, nicht irgendwo umfallen, sondern groß bleiben, das sage ich meinen Jungs auch immer. Wenn es nicht läuft, bleiben wir groß. Und das sind so meine Sachen. Sag mal, es gibt im Leben so viele Sachen, die schlecht sind. Also die allgemein laufen. Aber man sollte nie den Kopf verlieren, finde ich immer. Man muss zu sich stehen. Ja,
ne? Da hast du schon zwei Weisheiten jetzt genannt.
Ja, also, gut.
Frage beantwortet. Perfekt. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Das ist ja dann auch immer ein bisschen wie ein Überfall. Aber wenn man ein Stückchen drüber nachdenkt, ist es ja meistens das eigene Fußballleben, was man da kurz nochmal beschreiben kann. Schön. Jetzt hast du die Möglichkeit, mache ich auch zum ersten Mal. Du hast die Möglichkeit, mir eine Fußballfrage zu stellen. Was auch immer. Ja, ich habe gedacht, Mensch, ich stelle so viele Fragen in den Wochen. Ich lasse jetzt einfach mal eine Fußballfrage an mich zu.
In was für einer Form? Möchtest du die im Trainer beleben?
Wie du möchtest. Egal. Egal. Also Cheftrainer war ich nie, aber nee. Co-Trainer war ich bei meinem Sohn ein paar Jahre. Dann auch.
Ich frage dich jetzt mal, du bist ja auch ein Fußballer der eigenen Schule und guckst viel Fußball und ich scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Was ist für dich dein Lieblingssystem? 4-4-2, 4-2-3-1? Hat sie alle seine Vor- und Nachteile? Ich hole mir da immer gerne mal Meinung ein.
Also da gibt es eine ganz schnelle Antwort. Das habe ich selbst gerne gespielt, also als ich noch aktiv war, gab es das noch nicht in der Form so, ne? Aber wir haben meistens den Libero dann auch schon mal mit nach vorne geschoben und sowas. Und spiele es natürlich auch bei FIFA am PC. Also 4-4-2 ist für mich das A und O.
Ja, aber ich finde, das sind nur so Themen, viele probieren sich ja aus, wenn sie machen. Also ich bin auch, wie gesagt, der Typ der Viererkette, was du davor machst, da hast du genug Möglichkeiten. Ja, und das finde ich immer gut, dass. Ja, du bist ja auch ein bisschen älter, aber gehst ja auch mit der Zeit. Ne?
Ja, klar, ich bin da schon drin im Thema auch. Und wir haben auch jetzt mit dem Trainer der ersten Mannschaft gesprochen über das Pressing. Ne? Das sind Sachen, die gefallen mir total. Wenn man das so intensiv machen kann und gut kann und wenn das die Mannschaft beherrscht, das auf Abruf dann auch zu tun, dann ist das ein richtiger Gewinn für den Fußball.
Ja, Pressing ist ein. Besser geht's nicht. Ja. Verlierst einen Ball, kriegst ihn schnell wieder, wenn das richtig ist. Aber das Problem ist halt, die Jungs heutzutage, die vergessen das gar nicht mal.
Ja, ist klar.
Ne, das meine ich aber beim Thema, sie ärgern sich darüber, statt zu einfach sagen, ach, den hole ich mir trotzdem wieder.
Ja. Genau. So, dann haben wir noch was für dich. Ja, ich habe natürlich mir noch eine Notiz gemacht, du bist Berufskraftfahrer. Du hast dem Arbeitgeber schon gedankt, keine Frage, eben habe ich mitbekommen. War das für dich, also du bist Busfahrer, war das für dich gleich von Anfang an so ein Traumjob oder bist du da reingewachsen?
Nee, war es definitiv nicht. Nein, war es nicht. Ich habe mir das damals angehört, habe mal einen Führerschein gemacht und ja, ist mal reingewachsen. Aber ich muss echt sagen, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
Ich ziehe da einen Hut.
Also man hat Kontakt mit Menschen. Ich sag mal, es hört sich immer, ja, das ist einfach auch immer so ein Thema, ne? Man sieht die Kinder, die man heutzutage noch auf der Kirmes trifft, die hast du vor 10 Jahren noch in die 8. Klasse gefahren.
Unbedingt.
Na, und die grüßen dich, ne? Das darfst du nicht vergessen.
Ja, genau, das war unser Fahrer.
Genau. Ja, genau.
Eine Satzvervollständigung habe ich für dich heute mal notiert. Ich bin dem Fußball sehr dankbar, weil?
Weil er mein ganzes Leben ein großer Halt war. Das ist einfach so.
Mhm. Gute Worte. Finde ich gut. Aus der Anmoderation vorhin, Daniel, ist jetzt noch eine Frage offen. Geboren 76 im November. Eine Feier steht an, ein Jubiläum steht an. Ich sage die Zahl jetzt nicht, kann jeder selbst ausrechnen. Gibt es da schon Planungen für die Party?
Nein, da bin ich ganz ehrlich, da, nee.
Also ist noch lange hin. Schiebst du ein Stück vor?
Nee, ich hab da keine Angst vor, das stört mich nicht. Okay. Also, aber ich schwanke noch zwischen feiern oder einfach abhauen.
Ja, das ist heute immer die Alternative, ja. Ne? Wenn man das möchte.
Ja, mit der Familie dann halt wegfahren.
Ja, klar. Also, wir kommen zum Abschluss. Richtig gut, hat Spaß gemacht mit dir, weil du hast auch eine ganz, 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 ganz offene Art, muss ich mal sagen, die mir sehr gefällt. Aber du kannst gern nochmal zum Abschluss eine kleine Botschaft an den Fußball im Eichsfeld senden, wenn du magst.
Ich mache mir viel Gedanken im Fußball und ich finde es eigentlich, was heißt, erstens mal die Botschaft, die größte Botschaft für mich, ich hoffe, dass unsere erste Mannschaft noch das Ruder rumreißt, das ist, ja. Aber ich finde, denke mal, wir sollten gerade in den unteren Ligen uns viel mehr bündeln, wenn ich sehe, dass wir hier in dem Kreis keine gefühlt 5 Landesklassenmannschaften haben,
ja.
Ich finde das mega schwierig, weil man nimmt sich ja gegenseitig die Leute weg, als irgendwas zu bündeln. Ich weiß, dass jeder Verein da seine Daseinsberechtigung hat, das weiß ich alles selber. Aber ich denke mal, man soll lieber 2, 3 stark machen, dass er dann irgendwo noch eine Liga höher gehen, als wenn man sich ständig die Leute wegnimmt. Mhm. Ja.
Vielleicht kommt das bei dem einen oder anderen an. Ist einfach mal genau so als Botschaft gedacht. Ja. Ne? Unglaublicher Weg, Daniel. Wirklich, also ich bin begeistert. Ich habe auch ganz großen Respekt. Das war kein leichter Weg, den du gegangen bist. Zumindest nicht als Kind und Jugendlicher. Erst im Alleingang als Kind, später mit lieben Menschen um dich herum, fand ich. Ne? Was ich so wahrnehme. Aber ich finde, dass du insgesamt den richtigen Weg eingeschlagen hast und davor habe ich großen Respekt. Wir sind am Ende angekommen und ich kann nur herzlichen Dank sagen, dass du bei mir warst. Eine Verstärkung dieser Emotionen in einem Podcast für mich. Und dein Besuch hat heute mir gezeigt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, auch mit dem Podcast, weil das ist so vielseitig und heute mal wieder was völlig anderes mit dir gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Uwe, ich danke dir auch, dass ich dein Gast sein durfte, dass ich dir meine Geschichte erzählen durfte, unseren Zuhörern oder deinen Zuhörern im Endeffekt. Ne?
Und unseren, ja.
Unseren. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich bin halt ein Geradeaus-Typ. Ne? Meine Verabschiedung, sage ich immer, oder habe ich zu Hause so ein Bild hängen, der nicht immer bequeme Techniker und das sagt einiges über mich aus.
Das sagt ganz schön viel aus.
Ne? Und ja, ich habe meinen Mund am richtigen Platz, aber ich habe auch gelernt, ihn ab und zu mal zu halten. In diesem Sinne, Uwe, vielen Dank. Danke ich dir für die Einladung und es war mir eine Ehre. Danke.
Schön. Liebe Zuhörer, wir sehen uns auf Social Media. Dort würde ich mich über ein Like oder auch über mögliche Hinweise in den Kommentaren für meinen Gast freuen. Folgt mir bitte auf meinem Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt mir eure Meinung, kommentiert, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Das ist Unterlatte, Oberkante.
Oh yeah, der Podcast aus der Region. Von Lattentreffer bis Vollpfosten. Der Analyse auf der Spur. Oh. Uwe lädt ein zum Talk, yeah. Von Vorstand bis Trainer, gemeine Übungsleiter vom SSG. Oh. Oder andere Knallervereine.
Ja.
Vom Ampfiff bis Abpfiff, der Podcast auf Top-Niveau. Hier gibt's den Doppelpass auf Rasenplatz und ab dem
Oberkante, Unterlatte, Oberkante.